Nach einem feinen Mittagessen auf einer Zürichseeinsel sind meine Partnerin und ich auf das Schiff, das uns wieder auf Erlenbach gebracht hat. Das hat meine Partnerin plötzlich geschaut. Dort ist der Pfarrer Ulrich Hosbach, den ich vom Chorsingen kenne. Der Ulrich hat sich zu uns gesetzt und wir haben vernommen, dass er im November sein Pfarramt in der reformierten Kirche Nenge Zürich aufgibt und ein neues Pfarramt in der lutherischen Kirche zu Neapel wird antreten. So ist die Idee vom heutigen Kirchenfenster entstanden. Ihr gehört das Gespräch, das ich im November mit dem Ulrich Hosbach aufgenommen habe. Dazwischen Mandolinenmusik von Neapel. Am Mikrofon der Hans Stalder. Du warst 4 Jahre hier in der Kirche Nenge tätig. Wie hat das hier ausgesehen? Jetzt aus deiner Optik als zuständiger Pfarrer bei dieser Kirche, wo du bist angekommen?
Ja, ich fand das eine spezielle Situation, weil ich vorher 4 Jahre im Hirzel war, oberhalb von Horden, und bin dann in die Stadt gekommen. Und habe erstmal wahrgenommen, dass diese Kirche zwischen FIFA-Museum und Google liegt, also in einem anderen Kontext so als im ländlichen Hirzel. Und mir war es von Anfang an ein Anliegen zu schauen, was sind das für Menschen, die da um die Kirche leben, arbeiten, die Kirche betreten. Was bräuchte es, um diesen Menschen nahe zu kommen durch, ja, durch Offenheit, Spiritualität? Wie könnte man diese Menschen begleiten, erreichen? Das war von Anfang an für mich eine wichtige Frage.
Was ist jetzt so in der Rückblende? Also sind die grossen Unterschiede zwischen Land, Hirzel und Stadt eigentlich?
Ja, das ist noch spannend, weil ich dachte, in der Stadt, da ist man noch viel postmoderner unterwegs oder ist noch näher an den Menschen und versucht, noch näher mit Angeboten sie zu begleiten. Ich habe festgestellt, dass da noch Entwicklungsbedarf war. In Hirzel hatte ich sehr viel Freiheit, vieles auszuprobieren. Das habe ich dann auch versucht, teils auch gegen gewisse Widerstände, weil das ich da vielleicht nicht so traditionell daherkam. Und die Kirche Enge hat sicherlich auch ein gewachsenes Profil und hat den Musikschwerpunkt, der sehr schön ist. Aber ich habe doch festgestellt, es ist ein sehr überschaubares Klientel. Das habe ich versucht, ein bisschen zu öffnen. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen in den 4 Jahren. Wir haben da einen Klangtag eingerichtet sozusagen, eine Haltestille, die es vorher schon in der Bahnhofstraße gab, in der Augustinerkirche. Da haben wir sozusagen eine Tochter von der Haltestille gegründet, Haltestille Enge, die heute noch sehr besucht wird. Wir haben diese Haltestille durch eine Morgen- und Abendmeditation jeden Mittwoch ergänzt und haben da den Klangtag mit einem Klangmusiker aus dem Quartier, dem Christoph Dachauer. Und das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, anderen Menschen zu begegnen, die sonntags nicht den Gottesdienst besuchen, aber für die das eine Art Gottesdienst ist, die da regelmäßig kommen und immer wieder neue mal reinschauen und die Kirche anders wahrnehmen als durch einen Sonntagmorgen. Insofern denke ich, ist es uns da gelungen, ja, auch andere distanzierte Leute anzusprechen. Das ist für mich ein sehr wichtiges Anliegen. Ich denke, nur Kirche kann nur so überleben, auch die nächsten Jahre, weil die Menschen weniger älter werden. Das war schön. Also die Spiritualität ist, glaube ich, heute ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist meine Einschätzung, dass wir in einer postmodernen Gesellschaft leben, wo die Lebensstile und Zugänge zur Religion sich vervielfältigt haben. Und ich glaube, diesen Relevanzherausforderungen muss Kirche heute irgendwie begegnen. Und Kirche sollte nicht nur an die Menschen denken, die sonntags zum Gottesdienst kommen, sondern auch die, für die vielleicht Geselligkeit nicht so das Thema ist oder die nicht durch gottesdienstliche Muster angesprochen werden. Ich glaube, da ist noch viel möglich durch Rituale, durch Spiritualität.
Du hast gewechselt von der Landkirche, vom Hirzel, nahezu in der Kathedrale in der Stadt Zürich. Was gibt das für ein anderes Gefühl, an so einem Ort zu arbeiten, mit so einer grossen Kirche?
Ja, die Kirche ist speziell. Sie ist groß, etwas kleiner innen drin, als sie von außen wirkt. Die Kirche ist ja von weiter sichtbar, auch vom See. Wir haben vorhin festgestellt, dass sie nicht so klar eindeutig für die betrachtende Person ist. Einige denken, sie wäre katholisch, andere vielleicht orthodox mit dieser großen Kuppel. Ja, diese Kirche ist nicht so klar eindeutig von außen, aber ich spüre so die Woche über, dass sie von sehr vielen Menschen besucht wird, die vielleicht einfach nur kurz innehalten wollen, Stille erleben wollen, ein Gebet sprechen wollen, einen Gedanken nachgehen wollen, Kerze anzünden. Das heißt, das Bedürfnis ist da nach Spiritualität. Es ist der Kirchenraum, der auch ja einen Moment Stille verleiht, so in der Stadt. für mich ist es wichtig, nicht nur diese Kirche zu erleben, sondern auch die Möglichkeiten, die sich ergeben. Einfach mit der Nachbarschaft, mit dem FIFA-Museum haben wir da mal eine Kooperation gehabt. Wir hatten nicht in der Kirche, aber im Kirchgemeindehaus schon den Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und der deutschen Nationalmannschaft und Oliver Kahn und andere Stars, wo das FIFA-Museum uns anfragte, ob wir nicht da einen größeren Raum haben könnten. Mit Google hat sich da nichts ergeben, aber ich finde immer spannend, irgendwie ja, auch verschiedene Institutionen, nicht nur ökumenisch, sondern auch mit verschiedenen Firmen und deren Mitarbeitenden die Kirche sichtbar zu machen.
Was du selber feststellst, jetzt die Veränderungen, vielleicht weniger Gottesdienst, vielleicht mehr individueller Besuch von der Kirche zu einer Zeit, was für einen gerade stimmt. Und das muss ja nicht um die morgen 10 Uhr sein, sondern das kann ja irgendwann sein. Macht eigentlich die Kirche oder die Organe von der Kirche die Beobachtung auch und reagiert entsprechend?
Ja, das würde ich mir wünschen. Ich fühle mich da manchmal als Pfarrer oder Seelsorger und auch so vom Team, von Mitarbeitenden da ein bisschen alleingelassen, weil ich jetzt ja in dieser Zeit und auch wohl in den kommenden Jahren eher sehe, dass die Energie woanders hinfließt. Wir sind ja derzeit im Reformprozess der Stadt Zürich, ein Zusammenlegen von 32 Kirchgemeinden, 10 Kirchenkreisen. Das war sicherlich so gut gedacht, aber wenn wir jetzt sehen, wie viel Energie und wie viel Nähe verloren geht, dann finde ich das sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, zumal es die Menschen auch spüren, dass weniger Kontakte sind oder es eigentlich dann nur noch die ja, Mitarbeitenden und Seelsorgenden, wenn wir noch Zeit haben, zwischen den vielen Sitzungen überhaupt da zu sein. Ich finde es schade, so in einer Zeit, in der gerade Kirche dem entgegenwirken sollte und da sein müsste und Kirchenaustritte verhindern müsste, dass sie da einfach nicht da sind. Ich glaube, wichtig ist heute da zu sein, Zeit zu haben für die Menschen, weil das spüren die Leute. Und wenn das nicht da ist, dann ist es immer mehr absehbar, dass noch mehr Leute aus der Kirche austreten und man vielleicht zum Schluss eine Struktur hat, aber dann keine Mitglieder mehr und vielleicht auch keine Mitarbeitenden mehr. Das wäre eigentlich sehr schade.
Thank you. Ende November trittst du eine neue Stelle an bei der evangelisch-lutherischen Kirche. Wie wird es dort aussehen? Also du hast ja die schon besucht, du hast ja müssen irgendwie dich vorstellen. Wie sieht es dort aus an diesem Ort? Völlig anders als in der Stadt Zürich, nehme ich an.
Ja. Und zwar sieht man die Kirche erstmal nicht, sondern da gibt es erstmal so ein Cancello, ein Tor, dahinter ein Haus, dann ein kleines Pfarrhaus, dann so ein Clip heißt es, das ist so ein Sozialzentrum, und dann die Kirche. Aber man muss erstmal auf das Grundstück, man muss das Grundstück betreten und dann sieht man auch die Kirche. Das ist anders als hier, wie gesagt, wo man die Kirche von weit weg sieht. Es ist ein ganz anderer Ort. Es ist auch nicht so sicher, nicht so ja ein gehobenes Quartier wie hier in Zürich-Enge. Es ist deutlich lebendiger, auch chaotischer. Ich weiß nicht, ob es das ist, was mich da runtergezogen hat, dass ich das Gefühl habe, in meinem Leben wartet noch mal was anderes auf mich als nur Sicherheit und Berechenbarkeit. Das ist gut, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr Emotionalität irgendwie noch mal in meinem Leben um mich und ja in mir haben.
Wo ich das von dir gehört habe, dass du nach Italien gehst und in der Kirche, wo ja eben eine reformierte Kirche ist, hat mich das sehr erstaunt, weil in meinem Unwissen über die Situation von Italien habe ich gedacht, also Italien ist wahrscheinlich 99,9% katholisch. Und du gehst jetzt in so eine Kirche, warum gibt es die überhaupt?
Ja, das ist eine Kirche, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Das ist die evangelisch-lutherische Kirche in Italien, also eine selbstständige Kirche nach italienischem Recht. Sie besteht aus 15 Gemeinden. Das streckt sich von Catania bis hoch nach Milano, ist, denke ich, die nördlichste Gemeinde. Es fing aber schon an im Ende, Mitte des 17. Jahrhunderts mit der ersten Gemeindegründung von Venedig. Dann kam Triest dazu, Rom, Neapel, Sanremo, Genua, Mailand, Meran, Bozen, Florenz, dann Torre Annunziata 1952. Das ist die Gemeinde, in die ich gehe, im Golf von Neapel. Später kam noch Sizilien, Verona, Turin dazu. Es sind also 15 Gemeinden, von denen jede Gemeinde die ganz eigenen historischen Wurzeln und Entwicklungen hat. Und dieser Dachverband, der half eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Institution ELCI, Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien, half dann durch den Ökumenischen Rat der Kirchen und den Lutherischen Weltbund die nötigen finanziellen Mittel und Unterstützung auch zu erhalten. Es ist also eine Entwicklung, die dann institutionell vor allen Dingen so nach Mitte des 20. Jahrhunderts dann weiter wuchs. Jetzt ist spannend, weil ich könnte sagen, ja, das kommt so hin, 14 von diesen 15 Gemeinden sind überwiegend deutschsprachig. Also die Gemeinden sind entstanden eigentlich aus deutschsprachigen Immigranten. Diese Gemeinde in Torre Annunziata ist die einzige, die italienisch-lutherisch ist. Warum? Diese Gemeinde wurde gegründet von einem Priester, der heiraten wollte. So könnte man das kurz zusammenfassen. Das heißt, der passte nicht ins System. Was machte er? Er tat sich zusammen mit einem lutherischen Pfarrer aus Missouri, gründete ein Bibelseminar. Und ja, gründete, so entstand mit der Zeit dann die lutherische Gemeinde. Insofern ist es ein großer Schritt, aus einer deutschsprachigen, ja, in Zürich-Enge einem deutschen Quartier fast, könnte man sagen, in eine jetzt italienischsprachige Gemeinde. Und habe da gemerkt, dass ich da mein Italienisch noch etwas aufpolieren muss und kann. Freue mich aber sehr auf diese Zeit. Und ja, es ist auch ein großer Schritt, weil ich da nicht mit Deutschen, Österreichern und Schweizern, wie das sonst in anderen Gemeinden in dieser lutherischen Kirche in Italien der Fall ist, zu tun habe, sondern mit Italienern, mit Napolitanern.
Es gibt 15 Kirchgemeinden in Italien. Da haben ja die wenigsten Leute in Italien eine Chance, mal in die Kirche zu kommen. Das ist ja viel zu weit weg. Also es sind 15 wahrscheinlich so ein bisschen Zentren, wo es drumherum die Kirchgemeinde ist und außerhalb ist wieder nichts mehr.
Ja. Und du hast ja auch gefragt, 99%, ich weiß nicht, ob so viel sind, aber ich denke, es ist ein großer Prozentsatz, der natürlich überwiegend katholisch da ist. Insofern ist es eine Diaspora-Situation der lutherischen Kirche, die sie teilt mit der Waldenserkirche, mit Methodisten. Insofern ist da auch die Zusammenarbeit sehr eng. Das stimmt, das sind kleine Gemeinden. Ich glaube in Neapel, ich weiß nicht wie viele Mitglieder, aber im Gottesdienst sitzen da auch 10, 15, 20 Leute. Also das ist dann wieder ähnlich wie in Zürich in so einer Stadtkirche. Da ist es auch oft, kommen auch nicht mehr Leute an einem Sonntagmorgen. Da in Torre Annunziata haben wir 50 Mitglieder, von denen dann auch fast 50 sonntags in die Kirche kommen. Das heißt, das ist viel stärker. Ich habe das vorher im Tessin erlebt. In Bellinzona war ich für 4 Jahre Pfarrer. Es ist schon enger, familiärer. Es wird schon bewusster gelebt, wenn man in so einer Diaspora-Situation wie da als Lutheraner oder sagen wir Protestanten in Italien lebt. Thank you.
wenn sich die Leute treffen im gesellschaftlichen Leben und miteinander umgehen, miteinander zu tun haben, auch im Beruf, was kann das für eine Rolle spielen, dass sie bei unterschiedlichen Kirchen sind?
Ja, diese Erfahrung hatte ich schon vor 15 Jahren gemacht. Da war ich zum ersten Mal in meinem Leben für ein Jahr im Ausland, und zwar dort als Pastoralassistent in der lutherischen Kirche von Italien, und zwar auf der Insel Ischia, also nicht weit vom Golf von Neapel, im Golf von Neapel. Aber dort war ich auf einer in einer rein deutschsprachigen Gemeinde, die aus rein aus Frauen bestand, die irgendwann mal im Leben Italiener kennengelernt hatten und dann da auf Ischia hängen geblieben sind. Und da habe ich festgestellt, das Wissen ist nicht bei allen Katholischen, bei allen Italienern vorhanden. Oft wurde ich gefragt, ich komme da aus einer Tradition von Martin Luther King. Meinte ich, nein, von Martin Lutero. Und das ist spannend. Also ich denke, bei einigen Leuten ist heute noch so ein Fragezeichen oder sind so Zweifel, wer sind denn diese Lutheraner? Ich habe gehört, früher haben die Leute gesagt, ja, das sind Menschenfresser. Ich denke, dieses Bild ist heute nicht mehr da. Es gibt ja auch Internet und also viele Menschen sind da ja auch weitergebildet. Aber es ist so, glaube ich, das sehe ich so für mich, auch für meine Zukunft unten. Ich finde es wichtig, sich bekannt zu machen. Und da sehe ich auch ein Dilemma, wenn man natürlich so das Cancello da ist, das Tor geschlossen ist. Also man muss vielleicht noch mehr einen Tag der offenen Tür machen. Man muss noch mehr die Ökumene versuchen auch zu nutzen. Man muss vielleicht in die Bar gehen und da mit den Leuten sprechen. In meinem ersten Besuch habe ich ein Fußballstadion gesehen und dachte, warum nicht dort Fußball spielen? Ich war hier Mitglied im FC Religionen. Zurzeit bin ich dabei, die FIFA anzufragen, ob sie vielleicht interessiert ist, uns zu unterstützen. Wir wissen alle, der Papst ist fußballaffin. Warum nicht da auch mal anfragen? Also eine interreligiöse Fußballgruppe könnte ich mir vorstellen. Ich denke, es läuft heute sehr viel über Vernetzung, über Kooperationen. Und da denke ich, gerade im sportlichen, im künstlerischen Bereich ist da sehr viel möglich. Weil rein, wenn ich die Ökumene sehe, dann denke ich, ist es so, dass da schon eine Offenheit von katholischer Seite besteht, aber es ist doch mehr so ein Mitmachen dürfen, was ich dort vor 15 Jahren schon mal erlebt habe, so im ökumenischen Kontext auf der Insel Ischia. Und ich glaube, das muss mir und uns dort als Gemeinde bewusst sein, dass wir müssen nach anderen Wegen suchen, um uns bekannt zu machen, uns ins Gespräch zu bringen und dann ja voneinander zu lernen und andere Zugänge zu ermöglichen. Nicht nur Sonntagmorgens, sondern auch durch soziale Projekte, kulturelle Projekte, durch Fußball.
Der Pfarrer Ulrich Hosbach ist seit dem November im Pfarramt bei der lutherischen Kirche zu Neapel. Zu seinen Gedanken, Erwartungen und Hoffnungen hat er ein Gespräch gehört. Ein Blick auf die kommenden kirchlichen Sendungen zeigt, am Sonntag, 7. Februar, am 9. gehört ihr den Gottesdienst aus der reformierten Kirche Amsoldingen mit der Predigt von der Eva Leuenberger. Am Dienstag, 9. Februar, erwartet euch der Tobias Kilchör im B.O. Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen von der Region. Am 9. geht dann ein neues Kirchenfenster auf. Shibashi in den Kirchen, eine Sendung von der Beate Litzko. Ich wünsche euch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Bis um 10 Uhr gibt es noch ein bisschen Musik aus dem B.O. Mix.